Höhle.
Was für ein Spaziergang durch den Wald, durch den brennenden Wald.
Ach, komm mal bloß auf mit brennendem Wald, du bist ganz schön makaber, oder?
Ja, leider. Also manchmal muss man aufpassen und kann gar nicht alle Assoziationen vermeiden, die so aufkommen. Und auch nicht alle Worte, die solche Assoziationen auslösen. Waldbrände gibt es ja genug, auch wieder hier in Hessen.
Dabei duftet das hier nur nach Wald.
Ja, herzlich willkommen zum Podcast.
Ja, genau.
Schön, dass ihr zuhört. Und ja, wir haben gesagt, wir reden jetzt nicht, wir könnten natürlich, das Versagen unserer Regierung, dass diese Scheißgeschichte mit den Waffenlieferungen an die Ukraine, das könnten wir jetzt schon wieder aufarbeiten. Es gäbe ja genug zu sagen. Wir könnten was Erfreuliches sagen, zumindest erwähnen sollten wir es. In Frankreich hat Macron gewonnen gegen Le Pen. Das ist positiv. Man muss aber sagen, es ist die letzte Chance. Also wenn er das nicht nutzt in diesen nächsten 5 Jahren, dann weiß ich nicht, wo wir in 5 Jahren stehen.
Ich hoffe mal, er hat das ernst gemeint, was er so gesagt hat, dass ihm bewusst ist, wer ihn mitgewählt hat und dass er denen gegenüber auch eine Schuld zu erbringen hat, sozusagen.
Ich habe einen Tweet von einem Menschen aus der, also auch linksliberal, der schrieb: Die Linken haben einen neoliberalen bürgerlichen Politiker gewählt, um Rechtsextremen zu verhindern. Ich habe es noch nie erlebt, dass wenn zwischen Rechtsextremen und Linken eine Wahl bestanden hat, dass dann die Bürgerlichen lieber den Linken als den Rechtsextremen gewählt haben. Und ich glaube, das stimmt. Die Bürgerlichen machen
es. Naja, umgekehrt. Die Linken haben den vergleichsweise Bürgerlichen gewählt.
Ja, sag ich ja. Also wo es eine Entscheidung zwischen einem Bürgerlichen und einem Rechtsextremen gibt.
Du hast zwischen einem Rechten und einem Linken gesagt.
Ja, hör mir doch zu, was ich sage. Wenn es eine Entscheidung zwischen einem Bürgerlichen und einem Rechtsextremen gibt, wählen die Linken den Bürgerlichen. Aber sie haben noch nie erlebt, dass es, wenn es eine Entscheidung zwischen einem Linken und einem Rechtsextremen gibt, die Bürgerlichen den Linken wählen, um Rechtsextremen zu verhindern.
Ach so, nee, das so rum funktioniert das halt einfach nicht.
Nee, die Bürgerlichen sind noch stärker gegen links als gegen rechts aufgestellt.
Na, jedenfalls kann man mal abwarten, was daraus wird in Frankreich.
Und in Slowenien hat auch eine liberale, leider keine Linke, sondern eine liberale Partei gesiegt, die im Aufwind, den die FDP und andere liberale Parteien in Europa derzeit haben, auch nach oben gespült worden ist. Und eben auch Macron und auch die niederländische VVD zum Beispiel. Und die haben die Parlamentswahl auch gegen die rechtskonservativen Kräfte gewonnen. Das ist natürlich so oder so ein Vorteil.
Wollte ich gerade sagen, das mag uns als doch wirklich sehr linksgerichtete Menschen nicht so unbedingt schmecken. Aber ich habe das gestern schon in einem anderen Zusammenhang bei Candlelight gesagt. Wir müssen froh sein, wenn alle Kräfte endlich zusammenpacken und sich bündeln, obwohl sie nicht immer nur und durchgehend die gleichen Interessen haben. Man muss einfach irgendwann mal wissen, wogegen man aufsteht.
Schon.
Und dann aber auch nicht immer gucken, ob der andere da nicht irgendwie doch nicht reinpasst. Hauptsache, man hat das gleiche Ziel, finde ich.
Nee, aber wenn dabei die Hauptlast der Bevölkerung, also die meisten in der Bevölkerung, weil sie die Arbeit tun, dafür bestraft werden durch den Liberalismus, ist es ja so, die Reichen werden reicher und die Armen werden ärmer. Und das bleibt ja so.
Gut, aber gibt es im Moment irgendwelche linken Regierungen, die das wirklich definitiv anders machen können?
Die das anders machen wollen, gibt es natürlich welche. Da muss man halt schauen. Es gibt auch welche, die Versuche in diese Richtung gestartet haben und dann, ja, weil man so oder so immer eine kleine Durststrecke überwinden muss, nicht lang genug dran geblieben sind oder ähnliches. Also solche Dinge gibt es natürlich schon.
Also ich finde jedenfalls, es hätte schlimmer sein können.
Es hätte schlimmer sein können, klar. Das wollten wir alles nicht machen.
Ja, genau.
Wir haben gesagt, wir gehen jetzt zurück, 2 Tage zurück. Also heute ist der 25., wo wir diesen Podcast machen. Wir gehen zurück zum 23., weil da war in Deutschland unter anderem der Tag des Bieres. Nun sind wir, also ich bin kein Biertrinker, wobei ich
du neulich das Pülleken,
mal
du?
Ein Pülleken getrunken habe. 2 sogar schon.
Ja.
Es ist jetzt nicht mein Lieblingsstoff, aber wenn man so mal zusammensitzt, dann trinke ich auch mal ein Pülleken.
Ach, das wird schon noch. Mach dir keine Sorgen.
Du bist ja Biertrinkerin.
Eben, das kriegst du noch hin mit der Zeit.
Ich lerne in meinem hohen Alter noch dazu. Und der Tag des Buches.
Ja, genau. Und wir haben ja schon so lange nichts mehr über das Lesen erzählt eigentlich, ne?
Das stimmt.
Ich meine, ganz so Spektakuläres passiert da bei mir derzeit auch nicht. Ich habe immer noch, wahrscheinlich aufgrund der Weltlage und so, meine leichte Literaturphase. Zumindest habe ich die gehabt. Ich habe endlich mal die Bobby Dollar-Reihe von Ted Williams zu Ende gelesen. Also Ted Williams kennt man ja eigentlich vor allem von Otherland.
Ja.
Und ich sage jetzt mal, Otherland ist auch im Längen besser.
Aha.
Und durchdachter.
Oh,
und,
aber heftig.
Also. Ja, ist heftig. Und auch die Bücher von Otherland, 4 an der Zahl, sind unglaublich ausladend.
Ja.
Langatmig.
Ja.
Hätte man extrem kürzen können, ja, zum Teil. Ja, aber diese Bobby Dollar-Reihe, bestehend aus Die dunklen Gassen des Himmels, Happy Hour in der Hölle und spät dran am jüngsten Tag. Also,
mein gut, Gott.
Ich weiß gar nicht, wie die in Englisch heißen mal wieder. Das kriegt man ja bei so Hörbüchern immer nicht mitgeteilt. Mhm. Und ich weiß es im Moment auch gerade nicht. Aber das ist schon sehr, sehr leichte Lektüre. Und der Bobby Dollar, das ist so ein Held, Anti-Held, ein Engel. Der Anwaltsengel macht im Himmel, da werden bei den Seelen, wird dann immer eine Gerichtskammer wird dann angerufen und es wird dann geguckt, wo kommt denn derjenige hin, Himmel oder Hölle oder ne?
Mhm.
Fegefeuer.
Mhm.
Und das Ganze beginnt damit, dass einige Seelen verschwinden und keiner weiß wohin, weder Himmel noch Hölle.
Mhm.
Und Bobby Dollar kommt dem Ganzen dann auf die Schliche, dass es da einen dritten Weg gibt und wer den erfunden hat.
Uiuiui.
Ja, und verliebt sich dann nebenbei noch in eine Höllendämonin.
Ja, klar, das muss ja.
Und deswegen ist er im zweiten Band, dann macht er einen Trip in die Hölle. Also das ist für mich der schwächste Band. Also es ist alles sehr klischeehaft und sehr actionlastig und wie du schon sagst, auch Klamauk. Das kann man eigentlich vor allem deswegen ganz gut ertragen, weil es Simon Jäger liest.
Mhm.
Der Schluss ist dann wirklich ja total doof, das kann ich schon mal sagen, für meinen Geschmack.
Aha.
Aber trotzdem kann man sagen, ich habe es von Anfang bis Ende nicht wirklich ungern gelesen, aber ich weiß auch nicht, ob man es unbedingt haben muss, so als Frau. Das ist so die Art Held mit Sprüchen über Frauen und schöne Frauen und das hat man vielleicht in den 70er, 80er Jahren irgendwie lächelnd toleriert irgendwie, ja,
mhm,
so als Frau, dass man dachte, na ja, Männer, kleine Jungs oder so, ne? Also so wie ich das heute lese, ist es schon auch sehr nervig, aber...
Aber du liest es trotzdem irgendwie ganz gern, ne?
Naja, ich habe es jetzt dann halt zu Ende gelesen.
Ja.
Ich fand Die dunklen Gassen des Himmels eigentlich sehr gut, weil die Idee fand ich spannend mit dem dritten Weg.
Ja, ja.
Und dann habe ich irgendwann Happy Hour in der Hölle angefangen und auf der Hälfte der Zeit aufgegeben und da dachte ich schon... irgendwie werde ich das wohl doch nicht mehr zu Ende lesen. Aber als ich dann sah, es gibt noch ein drittes dazu, da habe ich gedacht, komm, vielleicht nimmt das ja wieder Fahrt auf und ich habe es jetzt zu Ende gelesen. Also man kann das mal lesen, wenn man wirklich einfach nur schräges Zeug braucht und Engel, die mehr wie Rambo und James Bond sind als wie Engel. Und dann gibt es dann Engelstammkneipen und es gibt da allerlei... Ja, merkwürdige.
Also es kann ja witzig sein.
Kann witzig sein. Der eine Jungengel, der dann eine Rolle spielt in allen drei Büchern, den nennen sie immer Clarence und der regt sich fürchterlich drüber
auf. Oh nein!
Weil er heißt eigentlich Hera Heliel.
Aber du.
Beziehungsweise Harrison mit er hat einen Namen. Also es war.
Aber du kennst schon Clarence, ne?
Ja, klar. Deswegen sage ich das ja. Und also entspannend ist das Ganze schon. Aber man muss schon wirklich gar nichts anderes eigentlich mehr auf dem Tisch haben. Aber wie gesagt, als Hörbuch von Simon Jäger gelesen. Ist das schon okay, nur pro Band hat das ungefähr 17 Stunden. Also
boah.
Ist einfach zu viel des Guten.
Aber interessante Konzepte natürlich mal wieder drin. Also gut und böse auf der einen Seite und dann der dritte Weg. Ich bin dem so oft begegnet. Also ich als alter Perry Rhodan-Leser, wo ja auch gut und böse durch so hohe kosmische Mächte, Kosmokraten und Kautarchen dargestellt werden, obwohl später gesagt wird, das soll gar nicht gut und böse sein. Inzwischen wird das auch anders definiert. Aber so fing das mal an. Für die Menschen sah das wie gut und böse aus. Und dann gab es halt diesen dritten Weg, das Torygon, oder es gab noch andere dritte Wege, wo das versucht wurde, aus dieser Dualität auszubrechen. Das ist, glaube ich, für Menschen wirklich ein spannendes Thema, um da rauszukommen, oder?
Ja, wobei dieser dritte Weg dann noch ganz andere Aspekte entfaltet, warum der überhaupt entstanden ist. Und da, Ja, was sich die Leute dabei gedacht haben, die da idealistisch seitens Himmel und Hölle daran beteiligt waren, und wer das aber eigentlich initiiert hat und wofür das eigentlich gedacht war. Und na, das ist schon, also es ist nicht unspannend. Man möchte irgendwie bis zur letzten Sekunde schon dann doch noch irgendwie wissen, wenn man schon so weit gekommen ist.
Wie es ausgeht.
Ja.
Und genau. Ist dann enttäuscht, wenn man fertig ist.
Ja, das ist auch nochmal so ein komischer Effekt. Man ist nicht wirklich enttäuscht. Man denkt, ah, okay, bis dahin war es ja, dann hat es ja ganz interessante Wendungen gehabt. Also man kann selbst dem Buch, genau wie dem Helden des Buches, nicht so wirklich böse sein. Das ist ganz merkwürdig. Also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendjemand, wie heißt das immer in diesen Texten, war diese Rezension hilfreich für Sie? Ich bezweifle das, aber ich habe es jetzt einfach mal gesagt.
Aber nochmal, also Ted Williams, also auch wenn man die vier Bücher zu Otherland liest, also auch da, es ist zwar vieles unglaublich spannend, aber ich finde auf der anderen Seite gerade zum Schluss flacht es in bestimmten Punkten auch wieder ab.
Ja, ja, der hätte mal ein Kurzgeschichtenseminar besuchen sollen, das hätte ihm gestanden. Wobei, also das Otherland-Hörspiel, obwohl es 24 Stunden lang ist, das hat ja dann wieder
unbestreitbar Qualität. Ja, aber ich finde auch da in der letzten Stunde gibt es Punkte, gibt richtig tolle Punkte, aber es gibt auch Punkte, wo es abflacht. Aber ist egal, das kann man vielleicht
Also Ted Williams jedenfalls jemand, kann man mal, wenn man eine Urlaubsreise hat und den ganzen Tag vielleicht sowieso nur am Strand rumhängt, kann man schon mal machen.
Wir könnten bei Ohrfunk mal ein halbes Jahr die 24 Stunden Otherland in der Hörspiel.
Das gibt es, glaube ich, nicht zu kaufen. Ich glaube,
natürlich gibt es das zu kaufen.
Achso, doch, stimmt.
Ja, ja, doch, doch.
Das gab es nicht nur. Unser Eins hat das zwar damals im Radio.
Nee.
Aber das stimmt, das gibt es auch.
Gibt es, das habe ich auch. Ja, das ist. Gibt es zu kaufen, auf jeden Fall.
Ja, die zweite Serie, die ich gerade lese, ist eigentlich erfreulicher.
Welche liest du?
Die stammt auch mal wieder aus dem Kinder- und Jugendbuchbereich und ist von Andreas Eschbach, was ja an sich schon wieder für Qualität spricht.
Ja.
Und das Neue ist aber, dass es mal bei den Kinder- und Jugendbüchern eindeutig eine Heldin gibt. Der erste Band heißt Aquamarin, da bin ich gerade. Dann gibt es Submarin. Und das dritte ist
Ultramarin.
Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Da ist eine Person, die an sich feststellt, nachdem sie jahrelang mit einer falschen Geschichte gelebt hat, stellt sie dann mit 16 fest, sie ist ein Mischwesen. Sie ist ein Wesen, das unter Wasser atmen und leben kann. Und das Ganze im Jahr 2150. Und sie lebt in einer neo-traditionalistischen Zone, das heißt also solche Mischwesen wie sie wären dort total verpönt, würden dort verbannt. Das heißt, sie muss das eigentlich verstecken und sie will aber auf der anderen Seite dem auf den Grund gehen, was sie ist und warum sie das ist. Hilfe bekommt sie dabei von einem Jungen, von einem Freund, der eigentlich auch Außenseiter ist. Dessen Vater ist Historiker und der arbeitet noch mit richtigen alten Büchern. Und das heißt, sie können lesen, ohne dass jemand mitkriegt, was sie tun, weil in der Zeit spielt sich sonst alles nur noch auf ihren sogenannten Tafeln ab. Ich habe da so stark an die Tablets gedacht, wo wirklich alles mitverfolgt wird, was sie machen. Ja, und sie versuchen halt diese Dinge rauszufinden. Und das ist eines der charmanten Dinge an diesem Buch, dass vor allem jüngeren Leuten Dinge vermittelt werden, die es heute so gerade noch nicht mehr gibt oder die es schon eine ganze Weile nicht mehr gibt. Das ist so dieser Weltscheibentelefoneffekt, ja. Und dass Jugendlichen, die dieses Buch aus dem Jahr 2150 lesen, Dinge vermittelt werden, zum Beispiel wie Briefe mit der Hand schreiben, Handschriften, Gebärdensprache, also eine ganze Menge Sachen, die werden da vermittelt und beschrieben und auf diese Weise neu kennengelernt, obwohl sie noch gar nicht lange weg sind, ja. Und oder insofern sogar vielleicht bewahrt.
Noch da sind, ja.
Die noch da sind, aber aus dem Fokus geraten sind, genau. Und die Handlung ist dabei ungemein spannend. Also ich bin aber jetzt erst im ersten Buch und bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Also wenn das Eschbachsche Qualitäten beibehält, wie die meisten anderen Bücher von ihm, eigentlich alle, würde ich fast sagen, dann kann das noch richtig gut werden. Dann werde ich vielleicht nochmal darüber berichten, wenn ich fertig bin. Aber vielleicht macht es ja auch jetzt schon mal jemanden neugierig. Und ich kann schon sagen, dass dabei auch die Entdeckung gemacht wird, dass es noch mehr von ihrer Sorte gibt.
Interessant. Ja, aber dass es eine Heldin ist, ist ja auch ungewöhnlich bei Eschbach, ne?
Ja, also ich war da sonst immer bei seinen Frauenrollen sehr skeptisch. in Büchern und Bücher, wo Frauen explizit die Heldinnenrolle haben, gibt es eigentlich bis jetzt gar nicht. Und diese Saha ist aber eindeutig die Ich-Erzählerin und Heldin dieses Buches. Mhm. Und ja, das macht er gut, finde ich. Bezeichnet finde ich wieder, dass im Gegensatz zu Blackout, Timeout, Hideout, das ist eine andere Jugendtrilogie von ihm, dieses Buch gar nicht so für Furore gesorgt hat und es dafür eigentlich keine explizite Werbung gab, jedenfalls keine, die ich mitbekommen hätte.
Ja, ich hab's schon mitbekommen. Also mir waren die Titel bekannt, beziehungsweise der erste Echt, und der zweite.
Ah, ja.
Der dritte nicht mehr, das habe ich nicht mitgekriegt. Da wurde auch Werbung für gemacht. Bei Audible habe ich es auf jeden Fall mitbekommen. Da habe ich nur gedacht, okay, das ist wieder eine Trilogie, warten wir mal ab. Und die Trilogie war noch nicht fertig. Und dann
jetzt ist er fertig.
Das ist auch wirklich, also das ist interessant. Ich meine, bei Hideout, Timeout, nein, Blackout, Hideout, Timeout, so rum sind sie richtig, ist ja auch eine Mitheldin zumindest dabei. Das sind ja insgesamt drei Jugendliche, die da versuchen, die Welt zu retten, sag ich mal. Aber hier ist sie ganz allein, ne?
Ja,
und oder mit ihrem Freund, der da...
Ja, und es geht im Moment noch gar nicht um Weltretten. Das ist noch viel mehr auch ein... Obwohl, ich glaube, das war bei den anderen dreien auch so. So ein richtiges Jugendbuch mit auch Liebeswirrungen. Und
ja, wer
verknallt sich so ein bisschen in wen. Und, aber es ist wirklich... Also, das hatte ich mal beim Herrn Eschbach anders vorgestellt. Da hatte ich mich ein bisschen gefürchtet.
Mhm.
Aber sehr einfühlsam auch diese Phase, wo sie dann versucht, als Mädchen das anders ist, weil sie Kiemen hat, die sie immer verstecken muss. Dann hat sie jetzt irgendwann die Phase, ich möchte jetzt endlich auch mal dazugehören und versucht, das komplett zu verleugnen.
Aha.
Und zu lernen, sich zu schminken und in die Gruppen reinzukommen. Er macht das sehr sensibel, auch durch eine Person, die ihr das beibringt. Und ja, ich glaube, er versteht das ganz gut zu vermitteln, was das für junge Mädchen bedeutet. Und es trotzdem in Frage zu stellen, diesen Schönheitswahn,
ja,
und von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Einerseits die Freude daran, dass wirklich Menschen darauf reagieren und ihr Komplimente machen und sie verschiedene Sachen ausprobieren kann. Und andererseits eben auch die Oberflächlichkeiten, die dahinter stecken. Ne?
Ja.
Also das macht er wirklich, ohne jetzt zu viel zur Handlung zu verraten. Also es ist ein sehr sensibel geschriebenes Buch und trotzdem... Super spannend, macht viel Spaß.
Ich hoffe, das bleibt so.
Das hoffe ich auch. Also ich bin, im Moment kann ich es kaum weglegen.
Also die letzten Sachen, die wir von ihm gelesen haben, fand ich ja richtig gut. Also das eine, dieses Halbjugendbuch, Gliss, tödliche Weite.
Ja, wunderbar.
Das war ein tolles, haben wir davon erzählt eigentlich?
Geschätze, das weiß ich nicht.
Geschätze, ja.
Großartiges Buch auch.
Also jedenfalls ist es ist ein tolles Buch. Wenn wir nicht davon erzählt haben, erzählen wir davon nochmal.
Also Eschbach kann man durchaus nicht nur lesen, wenn man am Strand liegt.
Und eines Menschen Flügel natürlich. Also,
darüber haben wir, glaube ich, erzählt.
Bin ich mir auch nicht sicher, weil das war die Zeit, wo wir eigentlich so gut wie keine Podcasts gemacht haben.
Ja, schreibt uns mal, ne?
Ja. Also diese beiden jedenfalls, also Gliss, tödliche Weite und eines Menschen Flügel, würden wir, wenn wir nichts von euch hören, ich gucke das nochmal im Archiv nach, würden wir sonst nochmal besprechen.
Wie kann man uns denn eigentlich erreichen?
jens@jens-bertrams.de ist die Mailadresse. Man kann auch auf meinem Blog... blog.jens-bertrams.de unter den Veröffentlichungen des Podcasts natürlich Kommentare hinterlassen. Man kann aber auch, weil dieser Podcast auch in der Sendung Gemischtes Doppel beim Ohrfunk ausgestrahlt wird, kann man auch an info@ohrfunk.de schreiben.
Jo.
Ja. Ja, also das mit dem Außenseitermädchen auf der einen Seite und das mit Himmel und Hölle und dem dritten Weg auf der anderen Seite bringt mich auf das Hörspiel. Ich habe jetzt mit dem Hörspiel angefangen, das ich hier kurz auch mal erwähnen möchte. Der Allround-Künstler Tommy Krabbeis hat zugeschlagen. Tommy Krabbeis, Bernd das Brot, Ghost-Sitter und so weiter.
Old Schmetterhand.
Old Schmetterhand.
Nein, Lord Schmetterhand, Entschuldigung.
Genau, und solche, und hier, wie heißt es, Bilbo.
Bilbo, genau. Und seine Bande, Bilbo und genau, seine Bande. Das sind so Hörspiele. Also, die sind schon jetzt legendär, obwohl sie neu sind.
Ja, und, da, und das hier, was, worüber ich jetzt spreche, ist eigentlich zumindest schon relativ alt. Es hat schon einen Film gegeben, nämlich Mara und der Feuerbringer. Da muss ich sagen, ich bin... Es geht um nordische Mythologie, sage ich jetzt einfach mal vorweg. Und dann sage ich, ich bin kein Fan eigentlich so dieser esoterisch fantasy-mäßigen Mythologie. Und immer wenn ich das sage, muss ich ein Aber hinzufügen. Das ist in diesem Falle auch so. Es geht in diesem Hörspiel und in den dazugehörigen Büchern um ein 15-jähriges Mädchen, Mara Lorbeer aus der Au in München. Und diese Mara Lorbeer stellt plötzlich fest, dass sie immer mehr Visionen hat, die sie plötzlich überfallen. Sie ist auch eine Außenseiterin an der Schule. Ihre Mutter ist eine totale Esoterikerin. Und das nervt sie so sehr, dass sie ja da echt die Krätze kriegen könnte. Aber sie macht auch immer wieder mit ihrer Mutter zuliebe, bei allem, was die so macht. Und sie kriegt halt immer wieder Visionen und irgendwann so von Wikingern, die da hin und her reiten und Leute mit Schwertern und. Und durch einige Irrungen und Wirrungen, ich will das gar nicht so genau erzählen, stellt sich jedenfalls heraus, oder kriegt sie mit der Zeit heraus, weil ein Zweig zu ihr spricht, dass
Ach,
sie...
Ach du Scheiße.
Genau.
Da hat sie sich bestimmt gefreut.
Sehr, ja. Weil das passt so schön zu ihrer Mutter.
Ja.
Dass sie eine sogenannte Spaukona ist. Das ist eine Seherin der nordisch-germanischen Mythologie. Und eine kleine Seherin. Und und ihr wird gesagt, sie muss unbedingt verhindern, dass der germanische, nordische Halbgott Loki sich aus seiner Gefangenschaft befreit. Denn wenn er das tut, dann wird er die Götterfeinde anführen, die Götterdämmerung heraufbeschwören und das Weltende herbeiführen. So.
Klingt eigentlich... Wirklich nicht nach einem Buch für dich.
Nein, tut es absolut nicht. Sie, Mara, sucht sich dann Hilfe. Und zwar will sie nicht mit irgendwelchen Schwurblern reden. Sehr schön, dass das Wort Schwurbler verwendet wird. Gefällt mir. Sondern mit einem faktenbasierten Wissenschaftler.
Das passt ja auch zu Krapweis, der ist ja auch mit den Skeptikern und so sehr stark verbannt.
Ja, und sie trifft dann an der Münchner Universität auf Reinhold Weißinger, der ist eben Professor für germanisch-nordische Mythologie, und den muss sie überzeugen, dass das, was sie da erlebt, echt ist, was am Anfang gar nicht einfach ist, und dann werden die zusammen ein Team und versuchen, dieses Problem zu lösen. Und dieser Weißinger wird von Rufus Beck gespielt. Das erwähne ich deswegen, weil er so eine wirklich spannende Figur ist. Der Typ, der er sorgt für sehr viele Schmunzler, muss man einfach sagen, weil er immer in diesem Spannungsfeld lebt zwischen der Wut über diese Esoterik und seinen wissenschaftlichen, aber dass er auf der anderen Seite so gespannt darauf ist, die Sagen mal selbst zu erleben, und sie kann ihn mitnehmen in ihre Vision. Stellt sich dann heraus, sind eher Reisen als Visionen. Ja, und das ist richtig toll gemacht, dieses Hörspiel, hervorragend besetzt. Und ich bin sehr gespannt, ich bin jetzt im zweiten Teil, ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Und es ist, du hast recht, es ist eigentlich nichts für mich.
Überhaupt nicht, nein. Ja, aber das ist die Machart.
Aber es ist die Machart. Du hast auf einmal Leute, die du dir vorstellen kannst.
Ja.
Das Hörspiel ist mit aller Liebe fertig gemacht, also mit den Geräuschen und mit den Dialogen, gerade zwischen Mara und dem Professor, die so natürlich sind, aber eben auch so abgefahren, wie es für diese beiden sich gehört. Und das ist toll gemacht, wirklich toll. Und es ist schon so weit gekommen, dass mein bester Freund oder mein ältester Freund auf jeden Fall ist ja auch ein Mythologen, Mythos-Fan und Mythologie-Fan. Und natürlich haben wir uns auch schon mal über solche Dinge unterhalten. Und insofern als reine Mythologie ist es auch spannend. Ich habe mich auch mit der griechischen Mythologie schon befasst, aber selten mit der nordischen, obwohl ich das auch spannend fand. Aber jetzt habe ich zum Beispiel, es gibt in diesem Hörspiel dann, in diesem zweiten Teil, befinden sie sich an der Stelle einer alten Burg, der sogenannten Karlsburg, in der Nähe von München. Und dort werden drei sogenannte heilige Jungfrauen verehrt, und Die sprechen wiederum von Norden. Und dann habe ich mir gedacht, so, was hat der Tommy Krappweis jetzt eigentlich gemacht? Hat er da viel erfunden oder hat er tatsächlich recherchiert?
Also dazu könnte ich dir jetzt was erzählen.
Und er hat recherchiert.
Ja, er hat recherchiert und er hat sich einen Professor nämlich zu Hilfe genommen und der hat ihn zur Weißglut gebracht, weil er sagt, er hat im Laufe des Schreibens immer das halbe Buch zwischendurch wieder gestrichen, weil der gesagt hat, nee, so war das nicht, so kannst du das nicht schreiben, so ist das nicht.
Achso, das weiß ich noch gar nicht.
Also das war offenbar ein richtiger Zweikampf, diese drei Bücher zu schreiben.
Toll, weil dadurch, er ist wirklich sehr genau in dem, was er da schreibt. Also diesen Ort gibt es, diese drei Beten gibt es, also diese sogenannten heiligen Jungfrauen, die allerdings viel älter sind und wo es ganz viele verschiedene Theorien gibt, woher die kommen. Aber sie haben eben auch was mit den Nornen zu tun und die Nornen wiederum sind die Wesen, die unter dem Weltenbaum, unter der Weltenesche in der nordischen Mythologie das Schicksal weben. Ja,
also die drei Weberinnen übrigens auch ein ganz berühmtes Motiv. Ja. Manchmal gibt es die unter dem Weltenbaum, in anderen Mythologien gibt es die im Meer.
Ganz genau.
Echt interessant ist das.
Ja, und diese, also diese Geschichte hat er wirklich bis zum Ende durchrecherchiert und hat also nicht einfach was kombiniert, wie man das ja normalerweise so macht, wenn man sowas Fantasy-mäßiges mit einem Hauch von Echtheit belegen will. Das hat ja sogar Herr Eschbach schon gemacht, was ich ihm übel genommen habe, weil er das machte, als er bei dem Buch Ein König für Deutschland unsere Verfassung falsch interpretierte, wie sowas dann zustande kommen könnte, dass plötzlich so eine Königspartei gewählt würde. Muss man mal lesen, ist sehr spannend, aber eben falsch gemacht. Da habe ich ihn drauf angesprochen vor 11 Jahren. Da hat er gesagt, naja, dichterische Freiheit. So. Und ich habe gesagt, nö, eigentlich finde ich...
Du hast mit Andreas Eschbach gesprochen.
Ja, es war toll.
Verräter.
Es war toll vor 11 Jahren.
Dafür habe ich schon Christian Brückner interviewt.
Ja, das hast du und das war auch toll.
Ja, das war toll.
Das war wirklich toll. Nein, du hast schon viel mehr tolle Leute.
Ach, Quatsch, das wollte ich doch damit sagen.
Das ist tatsächlich so. Ja, aber du hast es ja nun tatsächlich. Ob Andreas Fröhlich, Christian Brückner oder wie heißt er hier, die Nordwand?
Gute Frage. Oh. Ich komme im Moment immer nur auf seine Rollennamen. Florian Lukas.
Florian Lukas, genau. Natürlich. Also du hast ja wirklich schon ganz, ganz spannend. Katharina und Anna Thalbach. Und
nein, nur Anna.
Oder nur aber Anna Thalbach. Also wen du alles schon interviewst. Ja, ist doch völlig egal. Martin Semmelrogge, nee, den hast du nicht.
Den wäre ich davon gelaufen.
Nein, aber du hast ihn erlebt, genau.
Nein.
Doch.
Martin Suter habe ich erlebt.
Ach, Martin Suter, nicht Semmelrogge, natürlich.
Da wäre ich davon gelaufen.
Gut, also du hast, aber ich wollte sagen, also dieser Tommy Krappweis, darauf wollte ich zurück, der hat sich nicht, zumindest bis jetzt, ich habe das da an diesem Teil mal ein bisschen versucht zu recherchieren, der hat sich nicht zu Schulden kommen lassen, dass er irgendwas einfach so vermischt hat und vorausgesetzt hat. Nein, man kann das wirklich bis ins Kleinste nachrecherchieren und mir macht sowas ja manchmal Spaß.
Also bei ein, zwei Stellen hat er gesagt, hat er sich durchgesetzt, das bleibt jetzt da stehen.
Ach so, ja, gut, das habe ich jetzt...
Aber wirklich wenig offensichtlich.
Also das, was ich geguckt habe, da hat er wirklich, ist er den Fakten treu geblieben und hat daraus trotzdem eine tolle Geschichte gemacht.
Wir hören, wie Jens über eine Fantasy-Hörspielreihe schwärmt.
Ja.
Streichen Sie sich das rot im Kalender an, sonst wird das nicht wieder vorkommen.
Ich habe das ja schon mal gesagt. Ich habe den Herrn der Ringe auch gelesen, weil neben der Fantasy gibt es dabei eine ganze Menge, sag ich mal, Ethnologie, Politik, Diplomatie. Solche Dinge finde ich sehr spannend. Wobei, ich kann es auch zweimal lesen. Ich würde nicht ständig so Fantasy-Schinken lesen wollen. Aber wenn ich so Ausnahmesachen finde,
wie
können die spannend
Mara
sein.
Mara und der Feuerbringer.
Wie Mara und der Feuerbringer. Auch ein Jugendhörspiel eigentlich wahrscheinlich.
Ein Jugendbuch ursprünglich.
Ja.
Den dritten Buchteil gibt es immer noch nicht als Hörspiel, als Hörbuch leider.
Was ich ganz komisch finde.
Ja, weil das Hörspiel ist offenbar so gut angekommen, dass dann das dritte Hörspiel zuerst produziert wurde.
Ja.
Und das dritte Buch noch nicht. Ich hoffe, es kommt bald. Und es gibt auch den Film Mara. und der Feuerbringer.
Der beschäftigt sich aber nur mit dem ersten Buch.
Ich glaube ja, und den hat er aber auch gemacht mit seiner Bummfilm GmbH, der Tommy Krabbeis. Also, wenn jetzt jemand bei jemandem bald der Urlaub aussteht oder Sachen zu verschenken wären, ne? Also die Bobby Dollar Trilogie ist im Angebot, das Mara und der Feuerbringer Hörspiel.
Und die Ultramarin.
Und die Aquamarin Trilogie von Andreas Eschbach. Also da sind etliche Stunden zu verleben.
Oh ja.
Die wir eigentlich auch alle mehr oder weniger empfehlen würden, oder?
Mhm. Machen wir so.
Machen wir so.
Ja, dann soll es das schon wieder gewesen sein. Wir haben schon wieder lange gequatscht und wir haben ja in unserer Sendung immer noch ein bisschen was Zusätzliches über die Tage, an denen die Sendung stattfindet. Und wir spielen ja auch immer noch, apropos Lesen, das wunderbare Buch Begrabt meinen rechten Fuß auf der linken Spur von Dietmar Wischmeier, einem Kabarettisten der Extraklasse. Und ja, also deswegen ist es auch okay, wenn der Podcast mal etwas kürzer ist, aber ich glaube, so viel
kürzer. Ich glaube, das wird er gar nicht
sein. Genau. Wir wünschen euch was, habt eine schöne Woche. Wir melden uns dann Anfang Mai wieder.
Alles klar.
Macht's gut.
Bis dann.
Tschüss.